ARD.
Die Erde in unseren Beeten hier auf dem Funkhausgelände in Hannover, die ist doch echt trocken. Es hat zwar in den vergangenen Tagen so ein bisschen geregnet, aber insgesamt war es wirklich nicht viel und auch viel zu wenig für diese Jahreszeit und in diesem Jahr eigentlich bisher. Ne? Natürlich können wir nicht in die Zukunft gucken, aber es könnte ja schon sein, dass wir Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner doch wieder viele, viele Wasserkannen schleppen müssen, um unsere Pflanzen bei Laune zu halten.
Ja, ich sammle zu Hause auch schon Wasser. Wenn ich zum Beispiel in der Küche Gemüse säubere, dann steht da in der Spüle eine große Schüssel und darüber putze ich dann das Gemüse, lasse das Wasser drüber laufen und das Wasser wird eben aufgefangen in der Schüssel und das kommt dann in eine Gießkanne und wird an die Kübelpflanzen auf der Terrasse gegeben. Meine Wassertonne, in der Regenwasser vom Dach gesammelt wird, die ist, naja, vielleicht so zum Drittel gefüllt. Also da ist noch reichlich Platz nach oben.
Das sind ja aber schon zwei gute Ideen, denn Wasser ist wertvoll, kostet Geld und wir sollten einfach sparsam damit umgehen. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge von Im grünen Bereich darüber, wie wir das Wasser anbeten oder eben auch beim Gießen auf dem Balkon einsparen können.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Diese Folge von Im grünen Bereich kommt aus Hannover von den Hosts Martina und Ralf. Ihr wisst ja schon, dass sich die Gartenpodcasts Alles Möhre oder was aus Niedersachsen und die Zarten im Garten aus Schleswig-Holstein zusammengetan haben, sozusagen zusammengewachsen sind. Beide Teams geben jetzt abwechselnd jede Woche eine neue Folge heraus. Alle 7 Tage also frische Gartentipps in der ARD Audiothek.
Und wir sind wieder draußen an unseren beiden Gemüsebeeten hier auf dem Funkhausgelände und freuen uns natürlich sehr, dass Diplom-Biologin und Gartenexpertin Claudia Heger wieder mit dabei ist. Hallo Claudia.
Hallo ihr zwei.
So, und bevor es hier um unser tatsächliches Thema Wasser geht, wollen wir natürlich noch mal ganz kurz auf unsere Beete gucken. Denn wir haben ja vor ein paar Wochen Erbsen und Möhren ausgesät und Zwiebeln gesteckt. Und wir schauen jetzt mal, was daraus geworden ist. Claudia, was sagst du? Die Erbsen sind ordentlich rausgekommen, oder?
Ja, die Erbsen sind ohne Schaden im Prinzip ganz gut gewachsen. Also das Anhäufeln hat was genutzt, ne, dass die Tauben nicht beigegangen sind. Und die Radieschen sieht man auch schon. Bei den Möhren muss man wahrscheinlich ein bisschen genauer hingucken. Kann durchaus sein, dass die mal gerade erst so rausspitzen. Ne? Die brauchen ja immer ein bisschen länger. Aber ansonsten sieht das gut aus.
Und ganz außen hatten wir ja noch eine Reihe Zwiebeln gesteckt. Und da eine guckt schon so ein bisschen oben raus. Ist die nicht tief genug reingekommen?
Doch, da kann man schon sehen. Also die kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, kommen die da links alle. Die sind alle schon rausgekommen. Es kann passieren, dass mal eine rausgezupft wird. Aber die sehen eigentlich ganz gut aus. Die sind alle eigentlich gekommen.
Und wir haben schon wieder einen Überraschungsgast in unserem Beet. Ist uns in den vergangenen Jahren auch schon passiert. Also im positiven Fall passiert. Wir haben offenbar wieder vergessen, eine Kartoffel aus dem Boden zu holen. Und deshalb wächst dort außerplanmäßig jetzt eine Kartoffelpflanze in einem Beet.
Ja, das wundert mich auch. Also so groß sind die Beete ja nicht, aber alle paar Monate taucht da noch irgendwo eine Kartoffel auf. Ja, mal schauen. Die lassen wir einfach stehen, Claudia?
Ja, die könnt ihr stehen lassen, da kommt auch wieder was drunter.
Wissen wir, welche Sorte das ist?
Nee, das kann ich nicht sagen. Da müsste ich wissen, was da letztes Jahr gestanden hat. Also das kann man so am Blatt nicht sehen.
Okay, dann warten wir einfach geduldig ab.
Wahrscheinlich haben wir auch wieder ein paar wilde Tomatenpflanzen, weil auch da ja im vergangenen Jahr ein paar Früchte runtergefallen sind. Und auch die Erfahrung haben wir schon gemacht. Wenn man die einfach liegen lässt, dann wachsen im Beet dann ein paar wilde Tomaten und auch die schmecken super lecker.
Also man muss eigentlich gar nicht so viel machen mit den Beeten. Einfach alles mal liegen lassen, dann sammelt sich das von alleine aus. Und was ich noch gesehen habe, hier an der roten Beete, an dem einen Blatt, da ist ein 7-Punkt-Marienkäfer. Also einer von den Nützlingen, über die wir in der vorvorherigen Folge hier aus Hannover gesprochen haben. Da ging es ja darum, wie wir Nützlinge anlocken können hier in unsere Gärten, in unsere Beete. Und der Kumpel hat das wohl gehört, ne, und ist gleich zu uns gekommen.
Es blüht ja auch schon was. Wir hatten ja im letzten Herbst schon Asiasalat ausgesät und der geht jetzt in Blüte. Und ich habe gesagt, lass den ruhig stehen, weil die Blüte, die lockt natürlich auch die Insekten an. Und der Marienkäfer braucht ja auch ein bisschen was zu futtern, also können wir auch auf die ersten Läuse hoffen. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich darauf hoffen würde, aber damit der Marienkäfer was zu fressen hat, aus dem Grund natürlich schon.
Ja, soll ja niemand zu kurz kommen hier bei uns in den Beeten. So, was steht an? Was kommt raus?
Also erstmal sehe ich hier jetzt den Rapunzelsalat oder den Feldsalat. Der ist voll in Blüte, den kann man jetzt nicht mehr essen, der kann raus. Wer ihn allerdings stehen lässt und zur Samenreife kommen lässt, der versieht sich dann selbst. Also der verschwindet dann auch über Sommer. Also man sieht ihn nicht und der kommt erst Mitte des Sommers von alleine dann wieder hoch und ist dann aber flächendeckend. Man kann den aber auch als Gründünger dann benutzen. Einfach nur, um die Erde zu bedecken im Herbst. Ne? Also das kann man machen.
Also auch wieder einfach stehen lassen, gar nichts machen.
Ich würde auch sagen, wir probieren das mal aus. Kann ich den dann noch essen?
Der neu gezogene, also der dann aus der selbstgezogenen Saat rauskommt, natürlich kann man den essen. Das ist ein ganz normaler Feldsalat.
Dann lassen wir ihn doch einfach stehen und gucken, was passiert.
Ja, wollen wir überhaupt was machen oder lassen wir einfach alles stehen und gehen wieder? Nein, das machen wir nicht. Ihr wollt ja auch was Neues von uns hören. Wir müssen nochmal auf die Petersilie zu sprechen kommen. Das haben wir ja schon gesagt. Wenn die blüht, dann ist es vorbei mit ihr. Dann bildet sich Apiol und das ist dann nicht so ganz gesundheitsfördernd. Die glatte Petersilie, die ist schon ordentlich nach oben geschossen, die kommt dort weg.
Die würde ich abschneiden und dann würde ich das schöne Grün, was da so rauskommt, es blüht ja noch nicht, sind noch keine Samen drin, als Mulch nutzen. Die Reihen, die wir jetzt hier, die Erbsen und die Radieschen, die Reihen dann mit dem Mulch von der Petersilie dann bedecken und dann hält das auch die Feuchtigkeit im Boden.
Da kommen wir ja später noch etwas ausführlicher drauf. Die krause Petersilie, die können wir auch noch essen. Die sieht noch ganz taco aus.
Die sieht ganz hervorragend aus. Da kann man einen richtigen Strauß von machen. Also Petersilie ist da eben richtig lecker noch. Also die sieht auch noch nicht so aus, als ob sie in Blüte gehen will.
Wird abgeschnitten und zu Petersilienpesto verarbeitet.
Ich wusste doch, du hast immer eine gute Idee. Gut, unsere Saubohnen haben sich so ein bisschen aufgerichtet. Die lagen so eine ganze Zeit fast so auf dem Boden, haben wahrscheinlich so ein bisschen Regen gut gebrauchen können, stehen da. Die Schoten sind gebildet, sind weiß, aber man kann schon, so, oder sind das noch die Blüten, die sich gerade zusammentun?
Erstmal sind es keine Schoten, es sind Hülsen.
Dankeschön.
Man sagt immer Schoten, das ist aber falsch. Also botanisch ist es falsch. Das sind Hülsen, aber die Hülsen sieht man noch nicht, weil die sind gerade in Blüte. Und es ist ja bislang immer recht kühl gewesen und die Bienen sind noch nicht so richtig geflogen. Also da kann noch nicht viel dran sein, aber das wird noch kommen jetzt. Die nächsten Tage, wenn es schön ist, dann werden sich die Hülsen dann auch bilden.
Und eine wahre Pracht, das ist der Borretsch. Der ist jetzt schon so 40 Zentimeter hoch. Tolle Blüten, bringt ordentlich Farbe hier in die beiden Beete.
Nicht nur ordentlich Farbe, natürlich auch Farbe für die Insekten. Und die kommen dann natürlich auch und holen sich da den ersten Nektar und Pollen ab.
Und gleichzeitig, wenn sie schon auf dem Borretsch sind, können sie auch zu den Erdbeeren weiterfliegen, denn die fangen auch schon an zu blühen.
Und die brauchen natürlich Bestäuber.
Also haben wir einiges richtig gemacht, muss man sagen.
Ja.
Oder du?
Natürlich. Wir zusammen haben alles richtig gemacht, ja.
Ach, danke für diesen Halbsatz noch hinten dran. So, dann haben wir unseren kleinen Rundgang verbunden mit einem Rundblick hinter uns. Und Claudia, du hast in deiner Tragehilfe etwas mitgebracht. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was aussehen, also in den Boden bringen. Es ist ja eigentlich in jedem Monat irgendetwas, was man noch neu pflanzen kann. Was hast du denn für uns vorbereitet?
Naja, ich habe Asiasalat, den wir ja auch im Herbst schon ausgesät haben, aber der ist natürlich jetzt in Blüte, den kann man nicht mehr nutzen. Und da habe ich jetzt einen anderen Asiasalat mit, weil der kommt sehr schnell hoch. Das ist so das erste Grün, das kann man gut mit anderem Salat mischen. Ja, dann habe ich Schnittkohl, Bremer Scherkohl. Das ist auch eine Kohlart, die relativ schnell gegessen werden kann. Also wenn die ersten zarten Blätter rauskommen, kann man die von außen, so wie beim Mangold auch von außen, die Blätter abnehmen, damit er aus der Mitte wieder nachkommt. Den kann man mehrfach beernten. Und das isst man so ähnlich wie Grünkohl, einfach geschmort in der Pfanne mit ein bisschen Zwiebeln. Das ist eine ganz leckere Sache. Und dann habe ich noch etwas mitgebracht, was auch verwandt ist mit unserem Spinat, die Gartenmelde. Das ist der Vorläufer von unserem Spinat. Und hier ist es die Sorte Vollrot. Die sieht auch noch richtig schön aus, weil die Blätter sind richtig rot überhaucht.
Ich freue mich schon drauf. Du dich auch?
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Gut, Claudia, dann, wo haben wir den richtigen Platz für die drei Saaten?
So, ich würde sagen, die beiden Kohle. Einen Kohl würde ich dahin pflanzen, wo die Petersilie stand. Also die zupfen wir raus. Und die Melde würde ich hier in Verlängerung mit dem ausgewachsenen Asiasalat. Also da in die Lücke da rein. Und den Schnittkohl, da brauchen wir ein bisschen länger, eine längere Reihe. Da würde ich sagen, nehmen wir da hinten ein bisschen von den Borretsch raus. Der ist da sehr
dominant, steht er da im Beet. Da muss also ein bisschen Borretsch weichen. Ja, Martina, willst du diese traurige Aufgabe übernehmen und die Petersilie entfernen?
Ja, beherzt zugreifen, ne?
Und ich kann aber auch nachgraben.
Ach, sie hat das schon.
Ich habe das schon, aber ich muss aufpassen, dass ich die Zwiebeln hier nicht mit raus. Denn die Wurzeln sind wirklich, wirklich...
So lange Petersilienwurzeln hätte ich nicht erwartet.
Die riechen nach Möhren. Sind die irgendwie verwandt? Die Wurzeln riechen nach Möhren.
Sie sind verwandt. Das sind Doldengewächse.
Claudia harkt noch mal kurz durch. Ja, achtet auf die Zwiebeln, dass die dort bleiben, wo sie hingehören.
Jetzt habe ich hier eine Zwiebel gekillt, aber naja, ist nicht so schlimm. Ich habe sie wieder eingepflanzt. Vielleicht kommt sie noch mal.
Das passiert ja im Beet. Im Garten manchmal, ne? Wenn man so voller Elan ist, dann geht auch mal eine Hacke dahin, wo sie nicht hin soll, so ein Hieb. Gleich ist alles vorbereitet.
Bisschen auflockern, der Boden hier, der ist sehr klumpig. Nun ist er auch natürlich sehr fest. Um da eine Reihe zu ziehen, muss man das so ein bisschen locker machen. So, dann nehme ich noch den Rest von den Beikräutern raus.
So, jetzt wird mit der Grabeschaufel oder Pflanzschaufel oder Pflanzkelle, wie auch immer, eine kleine Saatrille gezogen. Wie tief?
Ja, so 2-3 Zentimeter.
Die Samenkörner sind ja ziemlich klein und dunkel.
Und die kann man auch nicht gut sehen, weil die fast erdfarben sind. Ein bisschen dunkler, deswegen versuche ich das mit der Hand so ein bisschen zu verteilen. Weil wenn ich da mit der Tüte beigehe, dann ist die Tüte nachher leer. Und die Samen stehen dann dicht an dicht. Das will ich auch nicht. Das reicht.
Und da kommt jetzt einfach so mehr oder weniger unkontrolliert die Menge da rein, wie die sie gerade aus den Fingern rausrieselt.
Ich versuche das gleichmäßig zu machen. Klappt natürlich nicht so hundertprozentig, aber ist nicht so schlimm.
Also die Saatrille wird wieder geschlossen. Das, was an Erde links und rechts lag, wird jetzt einfach auf die Saatrille wieder raufgelegt. Und was kommt dann noch?
Ja, jetzt habe ich die Hake nicht. Jetzt gehe ich da einfach mit der Schaufel einmal andrücken, damit der Erdschluss da ist. Und heute Abend, wenn ihr Wasser reinbringt, dann schön gießen.
Das machen wir. Das war jetzt der Asiasalat. Das ging ja richtig flott.
Ja, für Menschen, die nicht so viel Zeit haben, so ein bisschen Salat aussehen, das kriegt man zwischendurch immer noch mal ganz gut geregelt.
Du hast hier ein Gänseblümchen noch im Beet stehen lassen.
Das lasse ich auch stehen. Das blüht gerade so schön und hat auch wunderschöne Blätter. Und da kann man jetzt auch die Blättchen abzupfen, mit in den Salat tun und man kann die Blüten sogar oben als Dekoration auf den Salat bringen und kann die auch mitessen.
Also, es geht kaum was verloren und Martina hat eine rote Beete ausgezupft. Die ist aber auch nicht so richtig was geworden.
Nee, letztes Jahr haben wir die ja gesät oder ausgesät und da ist gar nichts von gekommen, ehrlich gesagt. Die waren auch zu dicht gepflanzt, wir haben die zu spät vereinzelt, mit dem Ergebnis, dass, wenn man das hier so guckt, die haben eine schöne ordentliche Wurzel, aber... gar keine Knolle.
Sieht auch wieder aus wie Möhre.
Sieht ein bisschen aus wie eine Möhre, ne? Ja, leider, leider. Schöne Blätter, aber keine Knolle.
Können wir mit den Blättern denn irgendwas machen, Claudia?
Die Blätter kann man wie Mangold essen. Also die schmecken auch so. Ist im Prinzip sogar die gleiche Art, ist bloß eine unterschiedliche Züchtung. Beim Mangold geht man auf die Blattrippen und auf die Blätter. Und bei der roten Beete, die hat man auf die Wurzel gezüchtet.
Ah ja, also auch da ist doch noch etwas... Verwertbares dann, sehr schön.
Ich gehe hier nicht zu dicht an die roten Beete ran, ne? Weil Melde und rote Beete sind ziemlich dicht verwandt. Die möchte ich nicht so direkt nebeneinander haben. Ist die gleiche Pflanzenfamilie, nämlich Fuchsschwanzgewächse.
Fuchsschwanzgewächs habe ich auch noch nie gehört. Und sie sollen nicht so eng beieinander stehen, weil sie sich sonst gegenseitig die Nährstoffe wegnehmen.
Genau so ist das.
So, auch da ist wieder eine kleine Saatrille gezogen worden. Die ist fast genauso tief wie die, die wir eben hatten. Gartenmelde vollrot aus der gelben Tüte.
Und da ist es genauso wie mit dem Spinat. Wenn der nachher in Blüte geht, dann sollte man es nicht mehr essen, weil es schmeckt dann einfach nicht. Giftig wird es nicht.
Kann ich das hinterher auch roh essen oder muss es gekocht werden?
Roh essen wie Spinat, man kann es aber auch wie Spinat kochen. Und man kann die Jungpflanzen dann auch, wenn sie zu dicht stehen, vereinzeln und die Pflanzen selber dann auch ohne Wurzeln dann direkt essen.
Und wie lange wird es dauern, bis wir zubeißen können?
Naja, so 4 bis 6 Wochen bestimmt.
Das ist aber gar nicht so lange.
Kann man jetzt in Folgen sich ausrechnen. Noch fünf Folgen, vielleicht 2 oder 3 aus Hannover und schwupps können wir es essen.
Ja, hier mache ich es genauso wieder. Ich habe es jetzt zugemacht und jetzt wird es noch angedrückt. Für den Erdschluss und heute Abend bitte wässern. Normalerweise abends nicht, aber ich nehme mal an, dass Sie heute Abend noch mal Wasser raufbringt, ne?
Ja, das ist eine unserer liebsten Arbeiten. Jeden Abend, bevor es nach Hause geht, wird gewässert. Oder fast jeden Abend.
Momentan noch. Weil, wie wir sonst damit umgehen, darüber sprechen wir ja noch.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Warum abends normalerweise nicht? Aber dies ist ja jetzt frisch gesät. Da ist ja noch keine Pflanze da. Das kann man also auch abends wässern. Aber normal sollte man ja abends nicht wässern. Das werden wir gleich noch erzählen, was da wichtig ist.
Nachdem wir im zweiten Beet die letzte Saat ausgebracht haben.
Den Bremer Scherkohl.
Claudia zieht jetzt mit dem Griff des Werkzeugs eine Saatrille, die ist noch ein bisschen tiefer als die beiden, die wir vorher hatten.
Oma hat früher einfach die Harke genommen, die rein hat sie praktisch mit dem Stiel gezogen und dann hat sie mit der Harke nachher zugezogen nach dem Aussehen und hat dann mit dem Hakenrücken angedrückt. Ein Gerät für die gesamte Sache.
Heute sagt man dazu Multitool. So, da hört man den Scherkohl schon, jedenfalls die Samen in der Tüte so ein bisschen hin und her fliegen. Claudia reißt die Tüte auf.
Das versuche ich von Hand so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen.
Da kommt es auch nicht so drauf an, alle 2 Zentimeter nur ein Körnchen.
Die kann man nachher verziehen, also das zu dichte rausziehen und kann sie dann auch direkt mit Stumpf und Stiel essen. So, das war's.
Die Saatrille ist wieder geschlossen, alles ist schön eben nochmal festgedrückt und dann, ja, Claudia, heute Abend, wir versprechen es, wird gegossen von uns.
Genau, und damit sind wir jetzt auch bei dem Hauptthema dieser Folge. Gießen im Garten und auf dem Balkon, wie kann ich meine Pflanzen so bewässern, dass ich möglichst wenig Wasser brauche bzw. das möglichst effizient einsetze. Und da gibt es natürlich ein paar Fragen, die wir besprechen wollen. Zum Beispiel, wie gieße ich eigentlich richtig? Das hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber da gibt es schon Dinge, die man beachten sollte. Zum Beispiel, zu welcher Tageszeit man am besten gießt. Oder wie kann ich verhindern, dass so viel Gießwasser gleich direkt wieder verdunstet? Und was mache ich vielleicht auch im Urlaub? Weil nicht jeder hat ja vielleicht Nachbarn, der oder die das dann übernehmen können, einfach mal schnell in den Garten gehen und mit der Kanne da eine halbe Stunde durch die Gegend zu laufen. Außerdem gibt es ja auch Bewässerungssysteme. All das wollen wir jetzt heute klären und Claudia ist dann natürlich unsere Expertin. Claudia, wir haben ja gerade schon gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Tageszeit an. Wir dürfen heute ausnahmsweise abends gießen. Wann ist denn aber sonst der richtige Zeitpunkt, um seine Pflanzen zu bewässern?
Der günstigste Zeitpunkt ist immer morgens. Eigentlich zum Taupunkt.
Wir hatten das auch schon mal Taupunkt. Ich habe es ein bisschen vergessen, was es war, aber ich versuche es nochmal. Es ist dann, wenn die Luft maximal mit Wasser gesättigt ist, sodass nicht noch mehr Wasser verdunstet.
Also wenn ich jetzt Trommelwirbel hier hätte, würde ich den machen.
Ja, oder? Oder so war es, Claudia, oder?
Genau so ist es richtig, ja. Da zieht im Prinzip das Wasser komplett in den Boden ein. Alles, was im Prinzip oben aufgegeben wird, zieht ein, weil es kann nicht verdunsten. Die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt.
Und ganz falsch wäre es natürlich, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, in der Mittagszeit, ne, wenn die Sonne richtig am Himmel steht, dann Wasser drauf zu geben, dann verdunstet halt ja schon viel. Und wie viel gewässert werden muss, das hängt ja auch ganz entscheidend überhaupt von der Qualität des Bodens ab. Ne? Also welcher Boden muss denn weniger gewässert werden, Claudia, und welcher muss häufiger gewässert werden?
Na, ein Boden, der gut mit Humus versorgt ist, braucht nicht so viel Wasser, weil der Humus selber auch das Wasser hält. Und natürlich Böden, die ein bisschen schwerer sind, die Lehm- und Tonanteile enthalten, die halten das Wasser auch fest. Aber lehm- und tonhaltige Böden sind halt schwer zu bearbeiten. Und die sind dann praktisch, wenn es trocken ist und wenn die erstmal richtig ausgetrocknet sind, sind die steinhart. Ne? Also da kommt man fast nur mit der Spitzhacke rein.
Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, wenn ich rund um den Taupunkt, also morgens gieße, es muss ja nicht um 4 oder 5 sein, ne? Wenn ich aufgestanden bin, vielleicht kurz vor der Arbeit, so gegen 7 ist vielleicht nicht mehr ganz optimal, aber immerhin noch besser, damit das Wasser dann nicht sofort verdunstet. Was kann ich denn sonst noch tun, um zu verhindern, dass das Wasser sofort nicht in den Boden, sondern wieder zurück in die Luft geht?
Nochmal was zu dem Taupunkt. Man sollte praktisch so lange gießen, solange der Boden, also morgens so lange gießen, solange der Boden noch im Schatten ist. So wie die Sonne drauf scheint, ist schon so eine Wärme, dass viel zu viel Wasser verdunstet. Ne? Opa hat früher immer gesagt, gegossen wird nur im Schatten. Also auch im Sonnenschatten. Ne? Also wenn es morgens ist ja die Sonne noch nicht so hoch, dann hat man meistens ein bisschen Schatten und dann kann man noch gießen. Aber dann später, wenn, also so wie der Boden von der Sonne beschienen wird, nicht mehr gießen, weil das ist dann schon Wasserverschwendung.
Ja, Claudia, wie immer sehr interessant. Aber Martina wollte, glaube ich, auf einen anderen Punkt hin mit ihrer Frage. Ich glaube, es ging so um das Thema Mulchen.
Ja, Mulchen ist sowieso eine ganz gute Sache. Ne? Es stehen jetzt praktisch Pflanzen an, die über Winter jetzt groß geworden sind, die raus müssen und die muss man ja nicht verschwenden. Die kann man klein häckseln oder auch direkt so lang, wie sie sind, einfach zwischen das Gemüse legen. Und da kann man den Boden mit bedecken. Das verhindert auch schon mal die Verdunstung. Und durch das feuchte Klima werden die Mikroorganismen da sehr schnell das Grüne umsetzen in Humus. Und Humus wollen wir ja haben, weil auch der Wasser hält im Boden.
Und wir können natürlich auch, was jetzt ganz viel wächst, ist ja der Rasen, ganz viel Rasenschnitt, wenn der so ein bisschen angetrocknet ist, auch auf den Beeten verteilen. Ebenfalls als Mulchmaterial.
Ich verteile ihn nicht, wenn er angetrocknet ist, sondern ich verteile ihn so frisch, wie er ist, weil man hat meistens keinen Platz, den irgendwo antrocknen zu lassen. Und auf den Haufen sollte man ihn auf keinen Fall bringen, den Rasenschnitt, weil der fängt dann an, relativ schnell innerhalb von einer halben Stunde zu faulen und die Bakterien, die können sogar Hitze entwickeln. Das fängt dann an zu dampfen und kann sogar, wenn trockene Anteile drin sind, sich sogar entzünden. Und es fängt natürlich auch an zu stinken. Es ist also praktisch ein anaerober Prozess, der fault. Und das sollte man nicht machen. Also ich mache das so, wenn der Rasen frisch gemäht ist, dann nehme ich das Rasengut, weil es sich dann auch gut verteilen lässt und bringe es gleich praktisch in die Gemüsereihen dazwischen und kann das super verteilen. Allerdings nicht dicker als 2 Zentimeter.
Woher weiß ich eigentlich, ob ich gießen muss oder nicht? Weil zum Beispiel jetzt sehen unsere Beete super trocken aus, aber es könnte ja sein, dass noch genug Feuchtigkeit im Boden ist. Also wann merke ich, dass jetzt wirklich was passieren muss?
Dann nehme ich einen Spaten, steche den tief ein und nehme die Furche auseinander, also so, dass ich mit dem Finger reinstecken kann. Und dann stecke ich den Zeigefinger rein und wenn ich noch im Zeigefinger noch Feuchtigkeit spüren kann, deutlich Feuchtigkeit spüren kann, dann brauche ich nicht gießen.
Also man sollte schon ein bisschen tiefer gucken als nur so die ganz oberste Erdschicht.
Genau, und wer gründlich wässert, der wässert auch tiefer. Und da ist so ein Gepütscher jeden Tag so 2 bis 3 Minuten, das reicht nicht aus. Das muss dann alle 3, 4 Tage und dann aber gründlich.
Also lieber seltener, aber dafür mehr, ne? Damit das Wasser ein bisschen tiefer auch in die Erde kommt. Und außerdem lernen auch Pflanzen, habe ich schon mal gehört. Das hast du uns auch schon mal erklärt. Also Pflanzen haben ein Gedächtnis, was Wasser angeht.
Garten besser wissen.
Ja, Martina hat es schon angedeutet, die Pflanzen lernen auch, wenn wir gießen, ne, wie sie darauf reagieren. Gucken wir zum Beispiel mal auf eine Rasenfläche. Wenn ich da so jeden Tag den Rasensprenger aufstelle und den so für 5 Minuten laufen lasse, dann wird der Rasen ja nur oberflächlich bewässert. Das heißt, die Wurzeln bleiben ziemlich kurz, werden nicht weiter ausgebildet. Und das heißt eben auch, der Rasen ist faul, der macht es sich ganz gemütlich, hat ja keine Not, irgendwie was noch zusätzlich nach unten zu bilden. Wenn ich aber ausgiebig gieße oder den Rasensprenger ausgiebig lange laufen lasse, also vielleicht einmal in der Woche für eine halbe Stunde oder eine Stunde, Claudia nickt, Stunde wäre besser, dann geht das Wasser auch in tiefere Bodenschichten und der Rasen bildet dann längere Wurzeln aus, um dann im Laufe der Zeit auch an dieses Wasser heranzukommen, was weiter unten im Boden ist. Und das bedeutet für mich dann im Umkehrschluss, wenn ich mal in Urlaub fahre, vielleicht für ein paar Tage, dann ist mein Rasen, der halt immer nur einmal ausgiebig gewässert wurde, anschließend auch noch grün, wenn ich zurückkomme. Habe ich aber einen Rasen, den ich jeden Tag für ein paar Minuten nur mit Wasser versorgt habe, hat er diese kurzen Wurzeln. Und wenn ich dann eine Woche weg bin, dann hat er gar nicht mehr genug Wasser und fängt vielleicht schon an zu schwächeln. So sollte das sein. Ich war Claudia, lang anhaltend mal wässern und nicht immer nur ganz kurz.
Je nach Wetterlage 1 bis 2 Mal die Woche. Und dann aber ausgiebig mindestens 1 Stunde mit dem Rasensprenger dann, ne? Es sei denn, man hat eine automatische Bewässerung, die sowieso jeden Tag läuft. Aber wenn man das nicht hat, sollte man nur 1 bis 2 Mal die Woche durchdringend wässern.
Ich stelle mir ja die Frage, ob ich Rasen überhaupt bewässern sollte. Oder ob man nicht akzeptiert, auch gerade bei so trockenen Sommern, dass der Rasen vielleicht einfach im Sommer braun ist. Und er kommt ja eigentlich immer wieder, sobald es dann doch mal regnet.
Er hat natürlich einige Wurzeln über Winter gebildet, die tief sind, ne? Weil Rasen wächst nun mal in die Tiefe, Gräser haben sehr tiefes Wurzelwerk. Aber wenn ich natürlich nur oben wässere, dann sind die Wurzeln natürlich oben mehr als in den tiefen Regionen. Ne? Aber wenn man gar nichts macht, dann sieht er zwar nicht schön aus, aber wenn dann die feuchten Herbsttage kommen und es regelmäßig wieder Regen gibt, dann erholt er sich wieder in der Regel und dann ist er auch wieder grün.
Also auch da wieder manchmal einfach ein bisschen ruhig bleiben.
Ja, oder Prioritäten setzen. Ne? Dann ist halt der Rasen braun, aber dann habe ich halt vielleicht noch ein paar schöne Blumen oder mein Gemüse ist gut durch den Sommer gekommen, ne? Wenn ich jetzt nicht allzu viel Wasser da jetzt versprengen möchte.
Aber wenn wir den Rasensprenger sozusagen schon in der Hand haben, manche machen es ja auch so, die lassen dann ihre Gemüsebeete damit auch bewässern oder bewässern damit dann auch ihre Gemüsebeete. Das ist aber dann schon eher Wasserverschwendung.
Erstmal das und nicht alle Pflanzen mögen das. Es gibt Pflanzen, die mögen von oben kein Wasser, zum Beispiel Tomaten und auch alle Kürbisgewächse. Die möchten lieber von unten gegossen werden und da ist es dann besser, entweder man macht Mulden, wenn das große Pflanzen sind, wie zum Beispiel Zucchini oder Kürbis, da macht man eine Mulde und da kann man dann auch abends mal eine Mulde vollgießen, weil das ist ja punktuell begrenzt. Ne? Aber generell sollte man abends halt nicht flächig wässern, weil A, die Pflanzen dann praktisch feucht in die Nacht gehen und feuchtes Milieu in der Nacht ist im Prinzip immer eine längere Zeit, wo sich Pilze ausbilden können, weil Pilze mögen Feuchtigkeit. Und natürlich unsere lieben Schnecken, die wir letztes Jahr wirklich zuhauf hatten, die mögen das natürlich über Nacht auch. Die sind nämlich über Nacht aktiv. Und wenn ich dann abends wässere, dann hole ich natürlich auch vermehrt die Schnecken dann in den Garten, weil da, wo es feucht ist, da halten die sich natürlich dann nachts auch auf.
Aber du hast auch gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen. Wenn ich jetzt in meinem Gemüsegarten unterwegs bin, dann gieße ich die Pflanzen wirklich an der Stelle, wo sie quasi stehen und nicht einfach wild einmal mit dem Sprenger übers oder mit einem Gartenschlauch einmal wild übers Gemüsebeet. Das taugt nichts.
Ja, beim Rasensprengen hat man das Problem, dass man dann auch die Wege mit bewässert und dann muss man auf den Wegen nur die Beikräuter entfernen. Ne? Und am allerbesten ist natürlich eine Tröpfchenbewässerung, weil die wirklich punktuell unter den Pflanzen sogar noch wässert. Und das ist natürlich die wassersparendste Variante. Die ist allerdings mit ein bisschen Mühe und auch mit ein bisschen Kosten verbunden.
Ja, aber ganz so doll ist das ja auch nicht. Also was die Kosten anbelangt. Wir haben ja unsere Bewässerungsanlage da liegen. Die wird dann nachher später von uns hier aufgebaut. Wir können ja mal kurz das Prinzip erläutern, wie so eine Tröpfchenbewässerungsanlage funktioniert. Ich habe einen Wasseranschluss am Haus oder sonst wo. Da wird so ein Minicomputer angeschraubt und da ist eine Zeituhr dann dran. Und damit kann ich dann programmieren, wann Wasser überhaupt fließen soll und wann nicht. Dann habe ich einen Druckminderer am Ende des Schlauches. Der reguliert den Wasserdruck. Und dann habe ich halt meine Kunststoffleitungen, sage ich mal ganz einfach. Die werden so verlegt, dass die Öffnungen, also da, wo dann später das Wasser raustropft, genau da liegen, wo meine Pflanzen stehen, richtig?
Genau, und diese Bewässerungsschläuche, die haben so ungefähr 30 cm Abstand. Und wenn man das etwas dichter haben will, dann verlegt man die relativ dicht, so auf 5 cm Abstand, immer versetzt. Dann hat man alle 15 cm im Prinzip eine Bewässerung, weil bei richtig trockenem Boden, diese Bewässerungsdüse schafft es dann nicht, das ganze Umfeld im 30 cm Abstand zu durchfeuchten, ne? Dann macht man es etwas enger. Aber wenn man einzelne Pflanzen hat, ich mache das dann so, dass ich den Schlauch hinlege und da, wo die Düsen sind, da mache ich Pflanzlöcher und da kommen dann meine Kohlrabi-Pflanzen oder das Salat, alles so im Abstand von 30 cm und dann sind die genau da, wo auch das Wasser kommt.
Und der Vorteil ist, man kann das Ding ja so programmieren, dass man wirklich dann zum Taupunkt das Ganze startet. Das heißt, wir müssen hier morgens nicht um 4 oder 5 oder wann auch immer antanzen, sondern das übernimmt dann die Bewässerungsanlage für uns. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft die dann immer? Halbe Stunde, Ralf?
Ja, ich glaube, ich hatte die so auf 35, 40 Minuten so programmiert und das reichte dann auch.
Genau, und dann tropft so ganz langsam das Wasser da durch, es hatte mal Zeit zu versickern, es verdunstet super wenig und wenn man dann guckt, ist die Erde dann immer an den Stellen so leicht feucht und es hat bisher immer gut funktioniert.
Ja, und ich glaube, das ganze Set hat irgendwie unter 100 Euro gekostet.
Ja, also mit so einem Druckreduzierer kriegt man schon einen guten Gemüsegarten gut mit versorgt, mit Schläuchen. Man kann es auch erweitern. Man kann ja auch nachher zwei Computer, wenn man unterschiedliche Zeiten haben will, ne, oder Pflanzen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Computer sind heute nicht mehr so teuer und ein ganz einfacher. Der tut's auch, wenn man einfach sagt, morgens um 4 einmal eine halbe Stunde wässern. Das reicht im Prinzip hin.
Und würde auch auf dem Balkon funktionieren, wenn ich halt am Balkon einen Wasseranschluss habe.
Ja, Wasseranschluss gibt es. Es gibt aber auch Balkonbewässerungen, die laufen aber mit einem Behälter. Also da ist dann meistens ein Behälter dabei und den sollte man dann praktisch abends immer füllen, dass wenn dann morgens das Ganze läuft, dass immer genug Wasser im Behälter ist, damit es nicht leer läuft. Aber das kann man auf dem Balkon halt, wenn man keinen Wasseranschluss hat, auch machen. Wenn man einen Wasseranschluss hat, das ist aber meistens nicht der Fall auf Balkonen, ne? Also da ist so eine Behälterbewässerung, die gibt es auch, also die ist da eher vorzuziehen.
Bonustipp.
Wir sind die ganze Zeit ja beim Thema Wasser und aktiv irgendwie Wasser an die Pflanzen bekommen, aber statt der Gießkanne kann man ja auch die Hacke in die Hand nehmen. Ein alter Gärtnerspruch lautet, einmal hacken erspart dreimal gießen. Claudia, warum? Was hat das Hacken für Vorteile?
Naja, in der Regel hat das mit der Flächenbewässerung zu tun. Wenn ich jetzt so eine längere Zeit den Rasensprenger oder den Sprenger laufen lasse, dann wird der Boden ja platt. Also die feine Krume wird praktisch eingeebnet und das ist dann praktisch so eine feste Decke. Und normalerweise ist das so, wenn das Wasser von unten nach oben geht, wir haben in der Erde so ganz feine Kapillaren, so dünn wie Haare, und da zieht das Wasser gegen die Schwerkraft im Prinzip nach oben. Und wenn ich jetzt das nicht hacke, dann kommt das Wasser praktisch bis an die Oberfläche und verdunstet. Und wenn ich jetzt hacke, dann kann ich diese Kapillaren, die bis zur Oberfläche gehen, unterbrechen und dadurch kann ich Wasser sparen, brauche ich nicht so oft wässern.
Also auch noch ein guter Tipp, leicht umzusetzen. Wer jetzt denkt so, ja, ich brauche jetzt aber auch nicht jeden Tag so eine automatische Bewässerungshilfe, sondern vielleicht nur für so ein paar Tage zwischendurch. Es gibt ja noch ganz andere und einfache Tricks, wie ich, ohne wieder selber in den Garten oder auf den Balkon gehen zu müssen, Wasser an meine Pflanzen kriege. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich nehme so eine Wasserflasche, eine große, fülle da Wasser rein und stecke die dann umgedreht in den Boden. Funktioniert das wirklich, Claudia?
Ja, das funktioniert. Man muss es nur dann mit dem Daumen oder irgendwie abdichten, wenn man es über Kopf hält, ne? Aber wenn man es dann in die Erde steckt, ist es erstmal verschlossen und da diffundiert im Prinzip dann ganz langsam das Wasser dann in die Erde rein. Und bei Pflanzen wie Kürbis, also Tomaten und so, die viel Wasser brauchen, da sollte man jeden Tag schon mal so eine Flasche dabei stecken. Da sollte man sie auch offen lassen. Wenn man ein bisschen weniger haben will, dann macht man den Deckel drauf und bohrt da kleine Löchlein rein. Dann geht das Ganze ein bisschen langsamer, ne? Also dann hält die Flasche auch etwas länger.
Taugt das auch so als Urlaubsvertretung?
Naja, diese Flaschen muss man natürlich regelmäßig auffüllen, ne? So ein Kürbis, der kann die schon mal in 1-2 Tagen leer laufen lassen. Wenn man die offen lässt, muss man auch beim Kürbis, der braucht viel Wasser. Wenn man es weniger macht, dann kann das auch über mehrere Tage gehen. Aber ab und zu muss man dann halt die Flaschen, man sieht ja, wenn sie dann leer werden, muss man sie dann auch wieder auffüllen und neu einstecken.
Aber so ein langes Wochenende wäre schon mal drin.
Das müsste gehen. Also da dürfte selbst beim Kürbis kein großer Schaden entstehen.
So, Claudia, gehört habe ich auch mal etwas von einer Gießschnur. Die soll mir auch helfen, für einen gewissen Zeitraum Wasser an Pflanzen auf dem Balkon zum Beispiel zu bringen. Wie funktioniert das denn?
Ja, das hat im Prinzip einen Dochteffekt, ne? Weil der Docht in einer Kerze, der muss ja auch richtig rum drin sein in der Kerze, sonst zieht die Kerze nicht, ne? Und so läuft es mit Wasser im Prinzip auch. Man kann so mit einem Baumwolldocht Wasser aus einem Reservoir praktisch in Erde überleiten, aber dann sollte die Strecke, die in der Luft hängt, nicht zu lang sein, weil die kann, wenn es richtig heiß ist, auch zwischendurch dann mal austrocknen und dann zieht das Wasser nicht mehr nach. Also da sollte man sehen, dass man die Brücken zwischen dem Reservoir und dem zu gießenden, dass man die nicht zu lang macht.
Also ich habe auf meinem Balkon, sagen wir mal, so einen Blumenkasten. Unten steht jetzt ein großer 10-Liter-Eimer, da tunke ich erstmal diesen Baumwollfaden komplett rein, ziehe ihn so raus, lege ihn über den Blumenkasten, das andere Ende bleibt unten in dem Wassereimer und dann wird das Wasser wie von Geisterhand nach oben befördert langsam.
Es ist ein bisschen schwierig, wenn es unten ist. Also man sollte, wenn man so einen Kasten bewässert, das Reservoir auf Höhe des Kastens lassen. Also sonst hat das Wasser wirklich zu viel, beziehungsweise der Docht zu viel zu leisten, um das Wasser gegen die Schwerkraft nach oben zu ziehen. Also da ist es besser, wenn es dann auf Höhe des Kastens steht, das Reservoir, dann geht das leichter.
Gut, also der Wasserbehälter muss in Höhe der Blumenkästen sein und dann findet das Wasser dann den Weg in meinen Blumenkasten. Sehr schön.
Jetzt hatten wir ja ganz viele Tipps, wie ich das Wasser einfach sinnvoll und sparsam einsetzen kann. Wie komme ich überhaupt an das Wasser? Da gibt es natürlich auch noch so ganz klassische Sachen. Ralf hatte schon gesagt, wenn er Gemüse wäscht, dann fängt er das restliche Wasser auf. Man kann sich Regentonnen in den Garten stellen, das ist ja ganz klassisch. Oder an die Regenrinne, ne? Da gibt es dann ja auch so Ketten, dass das dann direkt von der Regenrinne in die Wassertonne läuft. Oder wenn ich dusche und das Wasser ist noch kalt, da kann ich mir ja auch zum Beispiel die Mühe machen und das kalte Wasser vorher auffangen und es hinterher dann an die Blumen gießen. Also es gibt noch einiges, wie ich so ganz grundsätzlich im Haushalt Wasser auffangen kann, was sonst einfach ins Abwassersystem fließen würde. So, ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, wie man Wasser sparen kann, oder vielleicht habt ihr auch selber euch was ausgedacht, wie ihr das schon alles ganz genau hinbekommt oder wie ihr mit Wasser und mit dem Thema Bewässern umgeht. Dann schreibt uns doch gerne eine Mail an garten@ndr.de. Wir freuen uns da ja auch immer über neue Tipps. Und diese Mailadresse könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr Gartenfragen habt. Also wenn euch irgendwas auf der Seele brennt oder wenn ihr euch vielleicht auch mal ein Thema wünscht, was wir hier besprechen sollen, dann schickt uns einfach eine Mail an garten@ndr.de. Und natürlich abonniert sehr, sehr gerne unseren Podcast im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Das würde uns total freuen. Und damit geht unsere Folge auch so langsam zu Ende mit eurem Team aus Hannover, mit Martina und Ralf.
Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Diplom-Biologin und Gartenexpertin Claudia Heger. Claudia, super, dass du heute wieder bei uns warst und ja, nicht nur zu den Pflanzen, sondern auch zum Wassersparen wertvolle Tipps gegeben hast.
Ja, war wieder schön und das Wetter ist jetzt auch wieder schön geworden. Jetzt müssen wir Geduld haben.
Die haben wir, und heute Abend versprochen haben wir eine Gießkanne oder zwei in der Hand und gießen hier das, was ja heute ausgesät wurde, Martina, nicht wahr?
Ausnahmsweise abends. Eigentlich müssen wir morgen um 4 wiederkommen. Morgen früh um 4.
Mal gucken.
Und wir schauen schon mal ganz kurz auf die nächste Folge. Da sind dann Thomas und Samir aus Schleswig-Holstein wieder für euch im Einsatz. Und was die vorhaben, das verrät Samir jetzt schon mal.
Liebe Grüße aus Kiel, wir werden uns in der kommenden Folge mit dem Buchsbaum beschäftigen. Eine Pflanze, die in fast jedem Garten zu finden ist oder in vielen Gärten zumindest zu finden ist und auch besonders gerne Opfer des sogenannten Buchsbaumzünslers ist. Das ist ja dieser Schädling, der da gern Löcher reinfrisst und dann sieht das alles spaddelig aus. Das wollen wir nicht, und deshalb gibt uns Thomas ein paar Tipps, wie wir den biologisch bekämpfen können, aber auch schöne Pflanzen, die man anstelle des Buchsbaums pflanzen könnte. Also da wird ein breites Repertoire ausgeschüttet werden von Thomas und ich bin schon jetzt gespannt, was er uns da anbietet.
Und wenn ihr jetzt schon ganz neugierig geworden seid, dann könnt ihr jetzt schon in die ARD Audiothek gehen. Da gibt es diese Folge nämlich schon. Überall sonst dann in einer Woche. So, und wir haben jetzt ja ganz viel über das Thema Wasser gesprochen. Und das bewegt nicht nur uns Gärtnerinnen und Gärtner, sondern auch die Kollegen von Quarks Daily. Das ist ein täglicher Wissenspodcast vom WDR. Und die haben sich auch damit beschäftigt. In der Folge Hahn zu, müssen wir demnächst Wasser sparen? Da beschäftigen sie sich mit dem Thema Trinkwasserversorgung. Aber es gibt auch noch so viele andere Fragen, die auf eine Antwort warten. Zum Beispiel, wird 40 Grad das neue Normal? Oder retten wir das Klima, wenn wir mehr Bäume pflanzen? Wie werde ich besonders produktiv? Sind Smoothies, also diese Obst- und Gemüsesäfte, wirklich gesund? Und sind Zoos eigentlich so ganz grundsätzlich in Ordnung? Unser Podcast-Tipp Quarks Daily hilft euch dabei, euch zu orientieren und beantwortet Fragen immer mit dem aktuellen Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ihr nicht großartig suchen müsst, packen wir euch den Link in die Shownotes. So, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Buddeln und natürlich viel Erfolg.